Der Predigtext steht im 2. Chronikbuch, Kapitel 34, Verse 14 bis 22. Als sie aber das Geld herausnahmen, das zum Haus des Herrn gebracht worden war, fand der Priester Hilkia das Buch des Gesetzes des Herrn, das durch Mose gegeben worden war. Da ergriff Hilkia das Wort und sprach zu Schaffan, dem Schreiber: Ich habe das Buch des Gesetzes im Hause des Herrn gefunden. Und Hilkia übergab Schaffan das Buch. Schaffan aber brachte das Buch zum König und meldete dem König und sprach: Deine Knechte führen alles aus, was ihnen aufgetragen wurde. Sie haben das Geld ausgeschüttet, das im Haus des Herrn vorgefunden worden ist, und haben es den Aufsehern und den Arbeitern gegeben. Dann berichtete Schaffan, der Schreiber, dem König und sprach: Der Priester Hilkia hat mir ein Buch gegeben. Und Schaffan las daraus dem König vor. Das geschah, als der König die Worte des Gesetzes hörte, da zerriss er seine Kleider. Der König gebot Hilkia und Achikam, dem Sohn Schaffans, und Abdon, dem Sohn Michas, und Schaffan, dem Schreiber, und Asaja, dem Knecht des Königs, und sprach: Geht hin, befragt den Herrn für mich und für die übrig gebliebenen in Israel und Juda wegen der Worte des Buches, das gefunden worden ist. Denn groß ist der Zorn des Herrn, der über uns ausgegossen ist, weil unsere Väter das Wort des Herrn nicht befolgt haben, dass sie alles getan hätten, was in diesem Buch geschrieben steht. Da ging Hilkia mit den anderen, die vom König gesandt waren, zu der Prophetin Hulda, der Frau Schallums, des Sohnes Tokats, des Sohnes Hasras, des Hüters der Kleider, die in Jerusalem im zweiten Stadtteil wohnte, und sie redeten demgemäß mit ihr.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ecclesia semper reformanda. Die Kirche ist eine beständig zu reformierende, eine beständig zu erneuernde. Diese Formel, liebe Reformationsgemeinde, stammt nicht von den Reformatoren selbst, sondern, soweit die Historiker es ausfindig gemacht haben, von einem Prediger des 17. Jahrhunderts, Jodokus van Lodenstein hieß der. Aber der Inhalt dieser Formel trifft genau das reformatorische Anliegen. Ecclesia semper reformanda. Das heißt, die echte Kirche ist lebendig. Sie ist in Bewegung. Sie lebt beständig aus der Vergebung ihres Herrn und bekommt von ihm neue Aufträge. Reformationstag ist alles andere als Traditionspflege. Wir stellen hier nicht eine große Lutherbüste vorne hin und zünden ein paar Kerzen an und erinnern uns seliger Zeiten. Nein, sondern Reformationstag ist Anstiftung zum Aufbäumen, zum Wachbleiben, möglicherweise auch zum Wachwerden. Denn die Kirche Jesu Christi, die wahre Kirche Jesu Christi, ist keine Institution, sie ist kein Verein, sondern sie ist Ereignis oder sie ist gar nicht. Die Kirche Jesu Christi ist Ereignis. Ecclesia semper reformanda, das heißt nicht, wie es dann teilweise missbraucht wurde, dieser Slogan, die Wahrheit ändert sich ständig. So nach dem Motto, wie sich die Zeiten ändern, ändert sich auch die Wahrheit und damit die Verkündigung der Kirche. Das meint das definitiv nicht, sondern Ecclesia semper reformanda bedeutet, jede Generation braucht diese Wahrheit und jede Generation muss diese Wahrheit wieder für sich neu entdecken. Keine Generation lebt vom Glauben ihrer Vorfahren oder von einer Tradition, in die sie hineinwächst. Sondern jede Generation muss sich wieder neu bekehren. Das gilt für Gemeinden genauso wie für Familien. Es gibt keinen Automatismus. Und jeder muss diese Wahrheit wieder neu für sich entdecken, wie am ersten Reformationstag, heute vor, wie Carsten Otto schon sagte, vor genau 502 Jahren, am 31.10.1517, als Luther seine 95 Thesen unter anderem an die Schlosskirche von Wittenberg nagelte, und an einige andere Stellen wahrscheinlich auch noch. Er rief damals auf, wie das üblich war, zu einer Disputation unter Theologen. Aber es war wie so oft auch heute. Am Ende wollte keiner mit ihm disputieren. Und erst nachdem sie Druck dann auf ihn gemacht hatten und versucht haben, ihn mundtot zu machen, haben sie dann Disputationen unter anderen Vorzeichen geführt. Aber das war nicht mehr ein Ringen um die Wahrheit. Und in diesen 95 Thesen machte Luther deutlich, wir leben nicht von einer Kirche. Wir leben nicht aus dem Schatz irgendeiner Tradition, sondern direkt aus dem Schatz Jesu Christi. Wir brauchen seine Vergebung und deshalb brauchen wir ein Leben der Buße. Das war Oktober 1517. Zu dem Zeitpunkt, das kann man zeigen, war Luthers Durchbruch zur Gewissheit des Heils in Christus noch auf dem Weg. Es brauchte noch ein paar Monate, wahrscheinlich dann Herbst 1518. Aber er war auf dem Weg. Und er hatte begriffen, keiner lebt aus dem Schatz der Kirche oder von der Fürsprache eines Priesters. Nochmal, jede Generation muss sich wieder neu bekehren und dann kann sie sich auf die jeweils aktuellen Herausforderungen der Zeit auch einstellen. Und deshalb dieser auf den ersten Blick vielleicht verwunderliche Predigttext zum Reformationstag, die Königsgeschichten im Alten Testament. Sie bieten uns ein wunderbares Anschauungsbeispiel für diese Dynamik des Semper Reformanda. Warum? Weil da in den Königsgeschichten die Generationen schroff aufeinander prallen. Und man kann das richtig verfolgen, von Generation zu Generation. Es muss sich immer wieder neu entscheiden. Sie prallen schroff aufeinander. Ecclesia Semper Reformanda. Wie wird es mit der nächsten Weichenstellung weitergehen? Wie mit dem nächsten König? Und wir wollen diese Dynamik heute an einem jungen Mann studieren, den man durchaus als einen Reformator des Alten Testaments bezeichnen kann. Ich meine natürlich Josia. Sein Großvater Manasse hatte sich zwar noch kurz vor seinem Tod bekehrt, und zwar nach allem, was wir in den Quellen finden, wirklich echt und aufrichtig, aber eben spät. Und die Lebenszeit des Manasse, die nach seiner Bekehrung noch blieb, war zu kurz, um das Erbe seiner langen, schlimmen Regierungszeit auszulöschen. Immerhin hatte er ein halbes Jahrhundert lang alles getan, um die Gottlosigkeit auszubreiten. Manasse war Josias Großvater. Und Josias Vater, Amon, nun, der ließ sich von Manasses Bekehrung überhaupt nicht beeindrucken. Amon knüpfte dort an, wo der unbekehrte Manasse aufgehört hatte. Wir lesen das in dem Kapitel vor unserem Predigttext, 2. Chronik 33. Da heißt es im Vers 23, aber er, Amon, demütigte sich nicht vor dem Herrn, wie sich sein Vater Manasse gedemütigt hatte, sondern er, Amon, lud große Schuld auf sich. Und seine Knechte machten eine Verschwörung gegen ihn und töteten ihn in seinem Haus. Aber das Volk des Landes erschlug alle, die die Verschwörung gegen den König Amon gemacht hatten. Und das Volk des Landes machte seinen Sohn Josia zum König an seiner Stelle. An der Reaktion des Volkes sehen Sie, dass der Zeitgeist noch vom alten Manasse geprägt war. Sie wollen diese Tradition fortsetzen. Manasse, Amon, machen wir doch weiter mit der alten Dynastie. Und so bringen sie den Sohn Amons trotz seiner Jugend in dieses Amt hinein. Als man Josia das Zepter in die Hand drückt, da steht er ziemlich allein auf weiter Flur. Josia, Vers 1, steht Kapitel 34, war 8 Jahre alt, als er König wurde. Und er regierte 31 Jahre lang in Jerusalem. Damals waren die Jungs mit 8 reifer als heute. Nur zum Vergleich, Amon stirbt mit 24. Demzufolge hat er Josia bekommen, als er 16 war. Nur um die Relationen zu haben. Und dennoch ist Josia blutjung, heillos überfordert. Und der Leser wartet nur darauf, nach diesem ersten Vers, Josia war 8 Jahre alt, als er König wurde, dass jetzt irgendwelche Interessengruppen kommen und sich dieses jungen Königs bedienen, ihn instrumentalisieren und für ihre eigenen Zwecke benutzen, um ihr eigenes Spiel mit ihm zu spielen. Aber bevor der Leser sich noch Sorgen machen kann, gibt uns Gottes Wort sofort in Vers 2 eine beruhigende Auskunft. Da heißt es dann nämlich über Josia, und er tat, was recht war in den Augen des Herrn und wandelte in den Wegen seines Vaters David, also seines Vorfahren David, und wich nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken. Das ist ein absolutes Spitzenzeugnis, was diesem Josia ausgestellt wird. Ein absolutes Spitzenzeugnis. Da kommen nur noch David und Hiskia vielleicht heran. Und wir sehen am Ende von Kapitel 34, dass dieses Leben auch stark auf seine Zeitgenossen gewirkt hat. Am Ende von Vers 33 heißt es, solange er lebte, also Josia lebte, wichen sie, also die Leute aus seinem Volk, nicht von dem Herrn, dem Gott ihrer Väter. Der Mann hat wirklich eine Wirkung entfaltet. Und wir wollen uns jetzt fragen, wie kam diese Wirkung zustande? Wie konnte unter diesen schwierigen Rahmenbedingungen in solch dunklen Zeiten ein solches Leben gelingen? Wie wurde Josia zum Reformator? Und darauf geben uns diese Verse nun eine Antwort. Und ich hoffe, das wird für Sie eine genauso starke Ermutigung werden wie für mich, als ich das gelesen habe. Wir finden hier mindestens drei Wesensmerkmale von Reformation, die Gott seiner Gemeinde zu allen Zeiten schenken will. Weil seine Gemeinde diese Merkmale zu allen Zeiten wirklich braucht und eine Gemeinde, die diese Merkmale nicht hat, ist keine reformatorische Gemeinde, und wer keine reformatorische Gemeinde ist, ist überhaupt keine Gemeinde, weil er nicht dem Herrn und seinem Evangelium dient. Drei Wesensmerkmale. Um diese Phase zu verstehen, diese späte Phase, von der wir gehört haben, ab Vers 14, da befinden wir uns ja schon in einer späteren Zeit der Regierung Josias. Da hat Josia ja schon einige Regierungsjahre auf dem Buckel. Und wir haben an dem, was Carsten Otto uns vorgelesen hat, gesehen, da ist er immer noch nicht abgestumpft oder routiniert. Als sie plötzlich diesen Fund der Bibel oder eines Teiles der Bibel dort im Tempel machen und merken, Mensch, wir haben immer völlig anders gelebt, als hier steht. Und sie sehen, wie er sich aufschrecken lässt. Er ist immer noch erreichbar für Gottes Wort. Er ist immer noch sensibel in seinem Gewissen. Ecclesia semper reformanda. Aber um diese späte Phase zu verstehen, lohnt es sich, für einige Momente auf den Beginn seiner Amtszeit zu blicken. Und deshalb lese ich die Verse 3 bis 7 aus dem Kapitel 34. Wenn Sie eine Bibel dabei haben, verfolgen Sie das mit, weil diese Verse noch nicht auf unserem Gottesdienstzettel stehen. Denn im 8. Jahr seiner Königsherrschaft, als er noch ein Knabe war, also 16, 8 plus 8 ist 16, fing er an, den Gott seines Vaters David zu suchen. Und im 12. Jahr fing er an, Juda und Jerusalem von den Höhen und den Aschera-Standbildern und den geschnitzten und gegossenen Bildern zu reinigen. Und man brach in seiner Gegenwart die Altäre der Bale ab und erhieb die Sonnensäulen um, die oben auf ihnen standen. Und die Aschera-Standbilder und die geschnitzten und gegossenen Bilder zerbrach er und machte sie zu Staub und streute sie auf die Gräber derer, die ihn geopfert hatten. Er verbrannte auch die Gebeine der Priester auf ihren Altären. Und so reinigte er Juda und Jerusalem. Ebenso machte er es in den Städten von Manasse, Ephraim und Simeon und bis nach Naphtali in ihren Ruinen ringsumher. Und als er die Altäre und die Aschera-Standbilder abgebrochen und die geschnitzten Bilder zu Staub zermalmt und alle Sonnensäulen im ganzen Land abgehauen hatte, kehrte er wieder nach Jerusalem zurück. Was für eine Aktivität. Aber das Entscheidende ist hier der Anfang. Womit geht es los? Als er noch ein Knabe war, fing er an, den Herrn zu suchen, steht in Vers 3. Da ist er also offiziell 8 Jahre an der Macht, 16 Jahre alt. Es wird uns natürlich interessieren, wie es dazu kam, dass er anfing, den Herrn zu suchen. Das wird uns nicht berichtet, was der Auslöser war. Sein Großvater war im hohen Alter gläubig geworden. Josia hatte bestimmt davon gehört. Als Manasse starb, war Josia etwa 6 Jahre alt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der Großvater dem Enkel nochmal ins Gewissen geredet hatte, dass er ihm gesagt hat, Josia, mach nicht denselben Fehler, wie ich ihn gemacht habe. Ich habe mein Leben verschwendet. Kehr um, wende dich an diesen lebendigen Gott. Auffällig die Formulierung hier, er fing an zu suchen. Das war nicht ein religiöses Ritual. Er hat nicht mal einen Gottesdienst im Tempel einfach mitgemacht und Religion praktiziert, sondern er fing an zu suchen. Wen? Den Gott seines Vaters David, also seines Vorfahren. Das heißt, er kannte etwas von der Geschichte Israels. Wahrscheinlich kannte er Psalmen von diesem David. Und er wusste, der Gott Davids ist der lebendige Gott, der sich in der Geschichte Israels offenbart hatte. Und deshalb kann ich diesem Gott persönlich begegnen. Und deshalb können Sie diesem Gott persönlich begegnen. Und deshalb muss ich mich vor diesem Gott persönlich verantworten. Und Sie genauso. Und schon damals galt Gottes Zusage, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, dann werde ich mich finden lassen. Jeremia 29, 13, 14. Oder suchet mich, so werdet ihr leben. Amos 5, Vers 4. Und das Schöne bei Josia ist nun folgendes: Im Gegensatz zu seinem Opa, der ein Spätbekehrter war, wird Josia ein Frühbekehrter. Josia wird ein Frühbekehrter. Hier steht, als er noch ein junger Kerl war, ein Knabe. Und Gottes Wort betont das extra, als wollte Gottes Wort uns sagen, je früher, desto besser. Je früher du zum lebendigen Glauben an den allmächtigen Gott kommst, desto besser, desto mehr Lebenszeit kannst du noch nutzen, um ihm zu dienen. An seinem Großvater konnte man das andere Prinzip studieren. Das lautete, besser spät als nie. Manasse steht für besser spät als nie. Und wenn Gott Sie erst spät gerufen haben sollte, dann jubeln Sie darüber. Wenn Sie sich spät zu dem lebendigen Gott bekehren durften, dann freuen Sie sich und danken Gott und machen sich klar, das ist keine Bekehrung zweiter Klasse. Manasse hat keine Bekehrung zweiter Klasse erlebt. Auch der Arbeiter, der kurz vor Tagesschluss in den Weinberg kommt, erhält den vollen Gnadenlohn. Aber wie viel mehr, vorausgesetzt, sie haben sich spät bekehrt, wie viel mehr sind sie jetzt dazu berufen, den jungen Leuten zu sagen, nutzt eure Zeit. Verschwendet ihr nicht so viele Jahre eures Lebens ohne Jesus. Denn jetzt hat Josia sein ganzes Leben noch vor sich, das dann gar nicht so alt mehr werden sollte. Einiges über 40, aber das war's. Und umso wichtiger war, dass er früh zum Glauben kam, um diese Lebenszeit zu nutzen. Ich muss an Friedemann Wunderlich denken, den Direktor der Mission für Südosteuropa, der uns erzählt hat, wie er schon als kleiner Steppke Bertha Isselmann die Tasche getragen hat, der berühmten Bertha Isselmann, wenn sie zu ihren missionarischen Streifzügen aufbrach mit ihrer Tasche, in der die Schriften waren, die sie weitergab. Und kleinen Friedemann hat ihr dann immer von Zeit zu Zeit die Tasche getragen. Der wurde früh da herangeführt. Und Josia ist wieder so ein biblisches Beispiel, das uns Mut macht, viel Zeit und viel Kraft in unsere Kinder zu investieren. Viel Zeit und viel Kraft in die Jugendarbeit unserer Gemeinde zu investieren. Da entscheidet sich so viel. Und Josia zeigt uns auch, in welche Richtung eine Gemeinde die nachwachsende Generation ermutigen und prägen soll. Es geht nicht darum, dass wir hier irgendwelche Bespaßungsprogramme veranstalten, obwohl es natürlich auch Spaß machen soll und sicherlich auch Spaß macht. Aber es geht nicht darum, die Jugendlichen mit irgendwelchen Unterhaltungsprogrammen bei Laune zu halten, damit die Events auch cool genug sind, um sie nicht an andere Gemeinden zu verlieren. Das wäre ein völlig falscher Ansatz. Es würde den jungen Menschen auch nicht gerecht werden, sondern es geht darum, sie geistlich zu fördern, sie an den Dienst heranzuführen, ihnen zu helfen, diesen heiligen, allmächtigen Gott so gut wie möglich kennenzulernen. Und natürlich, wo Gott ist, da ist auch Freude. Und da wird man noch viel Spannendes miteinander unternehmen. Aber man wird feststellen, das Spannendste besteht darin, diesem heiligen Gott zu begegnen und ihn kennenzulernen. Nun gut, wir wissen nicht, wie viel Unterstützung und Ermutigung Josia von wem bekommen hat. Aber wir wissen, dass Gott ihm echten Glauben geschenkt hat, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet. Und allmählich wird klar, Josias Hinwendung zu Gott mit 16 Jahren, das war keine pubertäre Sinnsuche, das war nicht so die religiöse Schwärmerei der frühen Jahre, sondern das war der Beginn eines echten, soliden Vertrauensverhältnisses zum lebendigen Gott. Und das bei dem Vater. Und das bei der Karriere seines Großvaters. Für ihn hätte Psalm 27, Vers 10 gegolten. Und vielleicht hat er das ja auch gebetet. Mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Und 4 Jahre später ist Josia dann bereit, die Missstände, die in seinem Reich wie Unkraut noch sprießen, das immer noch das Erbe von Opa und Papa, entschieden zu beseitigen und dem wirklich von ganzem Herzen entgegenzutreten. Und das ist das erste Wesensmerkmal von Reformation, das wir hier finden. Missstände nicht hinnehmen, sondern handeln. Erstes Merkmal von Reformation, Missstände nicht, und man kann noch in Klammern hinzufügen, resigniert hinnehmen, sondern handeln. Wir haben ja gehört, wie der hier gehandelt hat, Vers 3 bis 7. Und interessant ist, wie er zu seiner Verantwortung steht. In Vers 4 heißt es, Mann brach in seiner Gegenwart die Altäre der Baale ab und er hieb die Sonnensäulen um. Der hat das nicht vom Schreibtisch aus angeordnet und sich dann ferngehalten, so nach dem Motto, die Drecksarbeit können meine Leute machen. Sondern er steht da, er steht wirklich an der Front. Er geht dahin, wo es weh tut, wo der Konflikt ist. Er ist vor Ort, als es passiert. Er stellt sich seiner Verantwortung. Was für ein Vorbild. Das ist die Folge eines gewachsenen Glaubens, dass wir bereit sind, gehorsam zu sein, zur Wahrheit des Herrn zu stehen und unsere Verantwortung wahrzunehmen. Und natürlich werden manche gesagt haben, gerade vielleicht auch von den Älteren teilweise, was maßt sich dieser junge Kerl hier eigentlich an? Klein Josia. Ja, dieser jugendliche Eifer ist ja ganz schön, aber doch etwas fanatisch. Der braucht wohl ein paar ältere Berater, die ihn ein bisschen mäßigen, ein wenig pragmatischer zu entscheiden, nicht so radikal, nicht so deutlich die Dinge beim Namen nennen, man muss ja nicht gleich alle verärgern. So werden viele über ihn gedacht haben. Aber Josia ist nicht wichtig, was die Leute über ihn denken, sondern was Gott über ihn denkt. Und was Gott über ihn denkt, steht in Vers 2. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Darauf kommt es allein an. Es ist am Ende egal, was irgendwelche Leute über sie denken. Es zählt nur, was der Herr über sie denkt. Ich erinnere mich noch, wo ich ein junger Pfarrer war, meine erste Pfarrstelle. Da war unter anderem so ein älterer, würdiger Herr, jahrzehntelanger Kirchgänger. Und nach einer der ersten Predigten sagt er mir im Ausgang, Herr Pfarrer, machen Sie doch den schmalen Weg etwas breiter. Herr Pfarrer, machen Sie doch den schmalen Weg etwas breiter. Und genau das werden die dem Josia wahrscheinlich auch gesagt haben, ja? Nicht ganz so fanatisch. Der hat einfach gedacht, dass ich übertreibe, wenn ich gesagt habe, dass Menschen ohne Jesus auf ewig verloren sind. Dass das Evangelium allein rettet und niemand sonst. Und dass alle Kirche uns nichts nützt, alle äußere Kirche, wenn wir nicht im Herzen zu Jesus finden. Der hat gedacht, ich übertreibe. Und so haben die bestimmt auch gedacht, Josia übertreibt. Und diese Verse 3 bis 7 sind ja nur die Kurzfassung. Sie können das ausführlicher nachlesen in 2. Könige 23, ab Vers 4. Und da werden Sie feststellen, dass viermal das Wort vorkommt, was jetzt unser nächster Gedanke ist, dass Josia die alten Götzenaltäre verunreinigte. Das steht in Vers 8, in Vers 10, in Vers 13 und in Vers 16 von 2. Könige 23. Also er hat die Götzen nicht nur entfernt, sondern er hat durch eine drastische Aktion bewiesen, das ist kein heiliger Ort. Und so sehen wir es ja hier auch in Vers 5. Er verbrannte die Gebeine der Priester auf ihren Altären und so reinigte er Juda und Jerusalem. Drastischer geht's nicht. Und das ist ein zweites Wesensmerkmal von Reformation. Das erste war, Missstände nicht hinnehmen, sondern handeln. Und zweites Merkmal, eindeutig sein im Einreißen und Aufbauen. Eindeutig sein im Einreißen und Aufbauen. Und genau das sehen wir hier. Er verunreinigt diese Altäre eindeutig und furchtlos gegen die Götzen. Er sagt, schaut mal her, ich nehme die alten Gerippe der alten Priester, die graben wir wieder aus. Das wird in 2. Könige 23 auch noch geschildert. Die graben wir aus, packen sie auf den Altar und damit ist der endgültig entweiht, wenn wir da ein Feuerchen damit machen. Das erinnert an einen Vorgang, den Alexander Solzhenitsyn in seinem berühmten Buch über die Unterdrückungslager der Sowjetunion geschrieben hat, der Archipel Gulag. Darin beschreibt Solzhenitsyn, wie ein junges Mädchen den Kult der Kommunisten in dieser Weise verunreinigt. Ihr Name? Soja Lescheva. Ihre Familie war wegen ihres Glaubens schikaniert worden. Soja kam ins Waisenhaus. Und im Hof dieses Waisenhauses, so berichtet Alexander Solzhenitsyn, stand eine Plastikstatue von Stalin. Das war damals Massenproduktion. Überall in öffentlichen Gebäuden standen solche Plastikstatuen von Stalin herum. Und eines Morgens wurde ein spöttisches Graffiti draufgefunden auf dieser Plastikstatue. Und alle zitterten, was würde jetzt geschehen? Der Hausmeister hat das dann überstreichen lassen. Aber noch schlimmer, eines Morgens fand man den Kopf dieser Plastikstatue abgeschlagen. Und das ganze Denkmal umgedreht und mit Müll gefüllt. So ähnlich hat es Josia auch gemacht. Die Hausleitung war entsetzt. Wer würde dafür zur Rechenschaft gezogen? Und sie haben gesagt, alle 150 Kinder werden umgebracht, wenn der Schuldige sich nicht meldet. Aber Soja meldete sich. Und sie sagte, ich habe es gemacht. Wofür soll der Kopf von diesem Onkel sonst gut sein? Sagt sie über dieses Stalin-Denkmal. Wofür soll der Kopf von diesem Onkel sonst gut sein? Und es gibt Anzeichen dafür, dass die kommunistische Propaganda daraufhin, so schreibt Solzhenitsyn, die Produktion dieser Statue eingestellt hat. Sie war entzaubert, verstehen Sie? Sie war verunreinigt. Sie hatte ihre mystische Bannkraft verloren. Und das macht Josia hier. Vers 5, er verbrannte die Gebeine der Priester auf ihren Altären. Und offensichtlich ist es ihm dann gelungen, die Situation zu stabilisieren, seine Maßnahmen Schritt für Schritt auszubauen. Wir hören nichts davon, dass er irgendwelche Kompromisse eingegangen wäre. Und ganz wichtig, er beschränkt sich eben nicht aufs Einreißen, sondern er zeigt genauso klare Kante beim Aufbauen. 6 Jahre später lesen wir von einem weiteren Meilenstein in seiner Regierungszeit. Vers 8. Im 18. Jahr seiner Königsherrschaft, als er das Land und das Haus Gottes gereinigt hatte, sandte er Schaffan, den Sohn Azalias und Maaseia, den Obersten der Stadt, und Joach, den Sohn des Joahas, den Kanzleischreiber, um das Haus seines Gottes auszubessern. Also jetzt geht es daran, den Tempel wieder auf Vordermann zu bringen. Auch äußerlich, das Innere war wichtiger. Also wir sehen hier, er bleibt auf klarem Kurs. Erst die innere Reinigung, jetzt soll auch das Äußere auf Vordermann gebracht werden. Ihr Lieben, das ist immer wichtig, diese Prioritäten zu wahren. Innere Reinigung der Gemeinde ist immer wichtiger als äußere Sauberkeit und äußere Prunkentfaltung. müssen wir auch bei all unserem Bemühen um vernünftige Immobilien immer wieder bedenken. Ich weiß von einer freien Gemeinde in Nordrhein-Westfalen, die hat in einer frühen Phase mit viel Liebe und viel Begeisterung an einem schönen Gemeindehaus gebaut. Und sie haben gedacht, na, das Inhaltliche, das geht sowieso gut weiter. Aber so war es leider nicht. Und später hat diese Gemeinde dann immer mehr ihr Profil verloren, immer mehr die Klarheit ihres biblischen Weges verloren. Das Äußere stand alles so wunderschön da. Aber innerlich hatten sie ihr Ziel nicht mehr klein im Blick. Aber auch der Umgang mit äußeren Formen kann etwas aussagen über die Haltung unseres Herzens. Wir wollen das nicht völlig geringschätzen. Auch wie wir Dinge gestalten, kann etwas transportieren, kann eine Botschaft vermitteln, kommunizieren. Und deswegen haben sie gesagt, gut, jetzt wollen wir auch an der Stelle treu sein. Und sie haben regelmäßig Spenden gesammelt. Und dann gehen die Leiter eines Tages zum Priester Hilkia, um das Spendenaufkommen zu sichten und an die Arbeiter weiterzuleiten, damit sie fortfahren können in ihren Bau- und Renovierungsarbeiten. Und dabei machen die Männer auf den ersten Blick eine interessante und auf den zweiten Blick eine bestürzende Entdeckung. Und das ist jetzt unser Vers 14. Als sie aber das Geld herausnahmen, das zum Haus des Herrn gebracht worden war, da fand der Priester Hilkia das Buch des Gesetzes des Herrn, das durch Mose gegeben worden war. Das ist ein dramatischer Fund. Verstehen Sie, das ist so wie die Entdeckung der Qumran-Rollen ab 1967. Plötzlich Originaltext Mose im 7. Jahrhundert vor Christus. Ein Buch, eine Schriftrolle. Und die Theologen haben viel gerätselt und spekuliert, um welchen Text von Mose es sich gehandelt haben könnte. Man kann das nicht mit Sicherheit sagen. Vielleicht das ganze 5. Buch Mose oder ein Ausschnitt oder die ganze Tora. Jedenfalls ein Text von Mose. Und die Priester und Mitarbeiter entscheiden sofort, das muss der König sehen, das muss der König sehen. Und daran sehen wir übrigens, dass Josia nach wie vor das Heft in der Hand hält, dass die geistlichen Führer bei diesem Fund sofort sagen, hin zu Josia. Der war dran an ihn, der hat Verantwortung wahrgenommen, der hat seine geistliche Aufgabe nicht weggeschoben. Er steht nach wie vor dort, wo die Entscheidungen fallen und wo die Konsequenzen gezogen werden. Und Schafan rennt mit der Schriftrolle ins Regierungsgebäude, er kommt sofort zum König durch. Und jetzt wird gelesen, Vers 18. Und dann berichtete Schafan, der Schreiber, dem König und sprach, der Priester Hilkia hat mir ein Buch gegeben. Und Schafan las daraus dem König vor. Jetzt wird gelesen. Und jetzt schauen Sie bitte genau hin, wie der König reagiert. Das ist jetzt ganz entscheidend. Wohlgemerkt, das war ein gläubiger König, ein frommer König. Das war ein König, der hatte sich seit Jahren konsequent für eine geistliche Erneuerung eingesetzt. Das war ein wachsamer Streiter für seinen Herrn. Das war nicht einer, der in die Jahre gekommen war und jetzt langsam mal wachgerüttelt werden musste. Nein, das war Josia, so wie wir ihn bisher erlebt haben. Und er wird mit diesem Fund konfrontiert. Und jetzt schauen Sie bitte genau hin, wie er reagiert. Und es geschah, als der König die Worte des Gesetzes hörte, da zerriss er seine Kleider. Und der König gebot Hilkia und Achikam, dem Sohn Schafans, und Abdon, dem Sohn Michas, und Schafan, dem Schreiber, und Asaja, dem Knecht des Königs, und sprach, geht hin, befragt den Herrn für mich. Und für die übrig gebliebenen Juda, wegen der Worte des Buches, das gefunden worden ist. Denn groß ist der Zorn des Herrn, der über uns ausgegossen ist, weil unsere Väter das Wort des Herrn nicht befolgt haben, dass sie alles getan hätten, was in diesem Buch geschrieben steht. Da ging Hilkia mit den anderen, die vom König gesandt waren, zu der Prophetin Hulda, der Frau Schalums, des Sohnes Tokats, des Sohnes Hasras, des Hüters der Kleider, die in Jerusalem im zweiten Stadtteil wohnte. Und sie redeten demgemäß mit ihr. Und das ist das dritte Wesensmerkmal. Was sehen wir hier, wenn wir das mit den ersten Jahren vergleichen? Es ist der gleiche ungebrochene Eifer. Verstehen Sie, das ist der Punkt hier. Es ist der gleiche ungebrochene Eifer. Und das ist das dritte Wesensmerkmal echter Reformation. Erstens, Missstände nicht hinnehmen, sondern handeln. Zweitens, eindeutig sein im Einreißen und Aufbauen. Und drittens, die lange Strecke gehen. Die lange Strecke gehen. Josia ist natürlich an Lebensjahren noch relativ jung, aber er hat immerhin schon, überlegen Sie, 18 Regierungsjahre auf dem Buckel. Und Josia lässt nicht nach. Er ist nicht träge geworden. Das ist so schön, das zu sehen. Sein Gewissen gegenüber dem lebendigen Gott ist nicht stumpfer geworden, sondern noch genauso sensibel wie am Anfang nach seiner Bekehrung. Josia sagt zu Schafan nicht, also weißt du, Schafan, damals, als ich angefangen habe, da hätte mich das auch erschüttert. Weißt du, damals, da hätte mich das auch elektrisiert, kurz nach meiner Bekehrung. Ich kann deine Reaktion verstehen, aber jetzt lass uns da mal ganz gelassen rangehen. Okay, einige Dinge sind bei unserer Reform noch nicht ganz ausgegoren. Das ist eben unsere Erblast, das hängt mit unserer Geschichte zusammen. Wir werden das jetzt aber nicht übers Knie brechen. Gott hat ja Geduld. Und nun mal ganz sachte mit die jungen Pferde. Machen wir mal den schmalen Weg nicht zu schmal, Schafan. So hätte er reagieren können. Aber bei Josia finden sie nichts davon. Und deswegen habe ich ihnen diese Verse auch so vorgelesen, wie ich sie ihnen vorgelesen habe. Er hat in seinem Eifer keinen Deut nachgelassen. 6 Jahre vorher hätte er über diese Entdeckung nicht entsetzter sein können als jetzt. Das ist so wichtig. Warum? Weil er weiß, ich stehe mit meinem Leben vor einem heiligen Gott. Vers 21. Er weiß das. Befrag den Herrn für mich. Wir stehen vor ihm. Was wird geschehen? Dass unsere Väter nicht auf ihn gehört haben. Wie wird er unsere Lage jetzt bewerten? Verstehst du, das ist die wichtigste Frage deines Lebens zu jeder Zeit. Wie bewertet mein Herr momentan meine Situation? Es gibt keine wichtigere Frage als diese. Und Josia erträgt es nicht, dass zwischen diesem Gott und ihm die Situation auch nur für einen halben Tag ungeklärt bleibt. Und darum sucht er verzweifelt und dringend nach Gottes Antwort auf diese Situation. Ihr Lieben, das ist das Kennzeichen eines reifen Eifers. Dass wir es nicht ertragen können, wenn unser Verhältnis zum Herrn irgendwie belastet ist. Dass wir es einfach nicht ertragen können. Dass es uns auf die Knie treibt, wenn etwas geklärt werden muss. Oder gegebenenfalls zum Bruder, um gemeinsam zu beten oder um Rat einzuholen. Und zu diesem Zweck suchen Josias Leute die Prophetin Hulda auf. In einigen Ausnahmefällen hat Gott im Alten Testament auch durch Prophetinnen gesprochen, durch Miriam, Deborah. Aber das ist eine ganz deutliche Ausnahme. Es gibt auch kein prophetisches Buch in der Bibel von einer Frau. Und das Neue Testament macht dann sehr deutlich, dass es gegen den Willen Gottes ist, wenn Frauen Gemeinde leiten oder lehren im Sinne von Gemeinde leiten und öffentlicher Predigt. Das macht die Heilige Schrift sehr deutlich. Aber hier in diesem Ausnahmefall redet Gott auch durch diese Prophetin und er gibt dem Suchenden eine eindeutige Antwort. Und die finden wir am Schluss und die wollen wir noch lesen. So spricht der Herr, der Gott Israels, sagt dem Mann, der euch zu mir gesandt hat, siehe, ich will Unheil bringen über diesen Ort und über seine Einwohner, nämlich alle die Flüche, die geschrieben stehen im Buch, das man vor dem König von Juda gelesen hat, weil sie mich verlassen haben, anderen Göttern geräuchert haben, um mich herauszufordern mit allen Werken ihrer Hände. Und deshalb wird mein Zorn sich über diesen Ort ergießen und nicht ausgelöscht werden. Zu dem König von Juda aber, der euch gesandt hat, um den Herrn zu befragen, sollt ihr so sprechen. So spricht der Herr, der Gott Israels, was die Worte betrifft, die du gehört hast, weil dein Herz weich geworden ist und du dich vor Gott gedemütigt hast, als du seine Worte gegen diesen Ort und gegen seine Einwohner hörtest. Ja, weil du dich vor mir gedemütigt und deine Kleider zerrissen hast und vor mir geweint hast, so habe ich auch darauf gehört, spricht der Herr. Siehe, ich will dich zu deinen Vätern versammeln, dass du in Frieden in dein Grab gebracht wirst und deine Augen all das Unheil nicht sehen müssen, das ich über den Ort und seine Einwohner bringen will. Und sie brachten dem König diese Antwort. Gott gewährt seinem Volk noch einmal einen Aufschub wegen dieses treuen Dieners. Und Vers 27 zeigt uns den Schlüssel. Weil dein Herz weich geworden ist und du dich vor Gott gedemütigt hast. Ein weiches Herz, es hat nichts zu tun mit sentimental oder weinerlich oder rührselig oder nachgiebig. Das ist hier absolut nicht gemeint, sondern ein weiches Herz ist ein Herz, das nicht halsstarrig ist, das sich demütig unter Gottes Wort beugt. Das sagt, Herr, ich gebe es zu. Ich bin angewiesen auf deine Vergebung. Ich habe keine einzige Chance als allein deine Gnade. Das war auch die große Erkenntnis der Reformation. Und wissen Sie, es ist nicht selbstverständlich, dass einer so auf Gottes Wort reagiert. Wenn Sie sich den Nachnachfolger Josias angucken, Jojakim, dem wurde vom Propheten Jeremia auch eine Schriftrolle geschickt über Baruch, seinen Mitarbeiter. Und wissen Sie, wie der reagiert hat, der König Jojakim? Ich lese ihn nur kurz vor, Jeremia 36, ab Vers 22. Der König aber saß im Winterhaus, denn es war im 9. Monat, und der Kohlentopf brannte vor ihm. Und dann wird ihm diese Schrift vorgelesen, das Wort Gottes, was man gefunden hat. Und es geschah, so oft Jehudi 3 oder 4 Spalten gelesen hatte, schnitt er sie mit dem Schreibermesser heraus und warf sie in das Feuer, das im Kohlentopf war, bis die ganze Rolle im Feuer des Kohlentopfs verbrannt war. Und jetzt kommt's, es war niemand, der darüber erschrak oder sein Gewand zerriss, weder der König noch alle seine Diener, obwohl sie alle diese Worte gehört haben. Verstehen Sie, das ist die totale Dekadenz der Gottlosigkeit, die sich in dieser Generation zeigt, beim König und in seinem Umfeld. Der benutzt das Wort Gottes einfach als Brennholz. Und Josia, hier sehen Sie den Gegensatz, weiches Herz. Obwohl er ja schon doch etliche Kämpfe bestritten hat, obwohl er einige Erfahrungen auch gesammelt hatte, obwohl er sich bewährt hatte, obwohl er menschliche Sicherheit gewonnen hatte, obwohl er ein gemachter Mann war, er reagiert nicht abgestumpft, nicht routiniert, nicht abgebrüht, sondern er reagiert mit einem weichen Herzen. Er kann weinen über seine Schuld und über sein Versagen vor Gott und über die Note, die daraus folgt, über eigenes Versagen, über fremdes Versagen und über die Verunehrung Gottes. Können Sie darüber weinen? Tut dir das leid, wenn du solche Zusammenhänge in deinem Leben entdeckst? Möge der Herr uns ein weiches Herz immer wieder schenken. Und ich habe ein so schönes, ermutigendes Beispiel gefunden bei George Whitefield im 18. Jahrhundert. Sie wissen, Whitefield, einer der größten Evangelisten der Geschichte, maßgeblich beteiligt am Evangelical Revival Englands im 18. Jahrhundert. Der war ein gestandener Evangelist. Er hatte vor Millionen von Menschen gepredigt. Gott hatte eine große Erweckung durch ihn beginnen lassen. Und dann macht Whitefield eine erneute Schiffsreise nach Amerika und er hat viel Zeit zum Beten, zum Bibellesen. Und in dieser Zeit wird ihm nochmal bewusst, wie viel Gnade Gottes er braucht. Verstehen Sie, der große Whitefield, der evangelistische Hero. Und er schreibt dann in einem Brief, es hat Gott gefallen, mir ein wenig zu zeigen, wie verwerflich ich bin. Ich habe mehr und mehr erkennen müssen, wie verdorben ich bin. Ich bin blind, voller Stolz und Eigenliebe, schreibt er in einem Brief. Der große Whitefield. Und in seinen Tagebüchern hält er während dieser Wochen auf dem Meer wiederholt Sätze wie folgende fest. Ich wurde von einem Empfinden von Sünden, die ich begangen hatte, und von der Verdrehtheit meiner Natur übermäßig niedergebeugt. Aber dann brach die Erkenntnis der Freiheit der göttlichen Gnade mit solchem Licht und solcher Macht in meine Seele herein, dass meine Zunge den Dienst versagte und ich in stummer Anbetung vor Gott niedersang. Während zweier oder dreier Tage ging meine Seele durch wahrhaftige Todeswehen, als ich früherer Sünden und der furchtbaren Folgen derselben gedenken musste. Aber dann sah mich der Herr an und sein Blick zerbrach mein steinhartes Herz und ich musste bitter, bitter weinen. Müsste ich mich so sehen, wie ich als ein Sünder bin, ohne dass ich auch den Heiland der Sünder sehen durfte, ich müsste verzagen und könnte nicht mehr aufschauen. Das ist genau diese Haltung. Und als er dann am 30. Oktober nach 11-wöchiger Reise vom Bord geht, da am 30. Oktober 1739 im Hafen von Philadelphia, da schreibt er als Bilanz dieser 11 Wochen, diese Reise möchte ich um alles in der Welt nicht missen. Ich bin der größte der Sünder. Ich will fortan von nichts anderem reden als von der Gerechtigkeit Christi. Könnte ich nur wie ein Kristall alles Licht reflektieren, das er auf mich geschüttet hat. Jesus muss alles in allem sein. Zitat Ende. Und ansatzweise ist das an Josia geschehen, dass er sich so im Licht Gottes gesehen hat. Gott hat ihm ein weiches Herz geschenkt und echte Demut. Und daraus erwuchs dann ein neuer Eifer für den Herrn. Hier in diesem 18. Jahr seiner Regierungszeit sehen wir, wie ein junger Eifer nicht versandet ist, nicht abgestumpft ist, sondern gewachsen ist hinein in einen reifen Eifer. Und das war das dritte und letzte Merkmal. Die lange Strecke gehen, das bedeutet auch reformatorisch zu leben. John MacArthur hat einmal gesagt, die ältesten Christen sollten die leidenschaftlichsten sein, denn sie kennen Gott ja am längsten, also wenn sie sich früh bekehrt haben. Und sie müssten ihn eigentlich am besten kennen. Und deswegen müssten sie die leidenschaftlichsten sein, weil ihr Leben am längsten von diesem Gott geprägt ist. Und verstehen Sie, für mich ist das eine große Ermutigung, dass ich doch etliche ältere Glaubensbrüder und Schwestern kennen darf. Hier in unserer Gemeinde und auch an anderer Stelle, die trotz eines verhältnismäßig hohen Alters nichts, aber auch gar nichts von ihrem Eifer für Jesus verloren haben. Die sind nicht nachgedunkelt, wie man sagt. Die sind dem Herrn gegenüber nicht lässiger geworden. Die sind in ihrem Gewissen nicht erschlafft. Die sind in ihrer Hingabe nicht ermüdet. Die sind nicht selbstgerecht geworden. Die sind gegenüber ihrer eigenen Sünde nicht leichtsinniger oder großzügiger geworden. Die sind in ihrer Liebe zu Jesus nicht erkaltet. Und die haben sich in ihrem missionarischen Ring um verlorene Leute nicht zurückgezogen und sind nicht resigniert, auch wenn sie viele schwierige Erfahrungen auf dem Buckel haben. Vorbilder reifen Alphas. Die Kräfte, die Gesundheit mögen bei jedem unterschiedlich noch vorhanden sein oder auch nicht mehr so vorhanden sein. Aber worauf schaut Gott? Auf den Alpha im Herzen. Und er sieht das. Und er lässt daraus Frucht und Segen erwachsen für viele andere, auch für unsere Gemeinde. Und möge der Herr uns alle, uns als Gemeinde bewahren vor einem wohltemperierten Christentum, dem das Wort Eifer fremd oder gar peinlich ist. Und dafür hat der Herr uns dieses Beispiel des Josia gegeben. Gleichsam als eine lebendige Anfrage an unser Gewissen. Wie steht es um meinen Eifer für den Herrn? Wie reagiere ich darauf, wenn Gottes Wort mich trifft? Mit einem weichen Herzen? Was mache ich mit Gottes Wort, wenn der Gottesdienst dann vorbei ist? Schüttle ich mich, gehe ich zur Tagesordnung über? Worüber rede ich nach einer Viertelstunde? Was werden unsere Themen sein? Was wird von Gottes Wort bleiben, wenn wir heute Abend zu Bett gehen? Wie wird unser Abendgebet sein? Herr, schenke mir eine Sehnsucht, dir eifrig zu dienen. Und worauf wird mein Herz gerichtet sein, wenn es morgen früh wieder ganz normal weitergeht? Von Josia heißt es am Ende dieses Kapitels in Vers 33, solange er lebte, solange er lebte. Er hat in seiner Generation, die vom Zeitgeist sehr gottlos geprägt war, viele neu auf Gott ausgerichtet. Und dadurch hatte sein Leben einen starken Einfluss auf viele andere, weil sein Eifer echt war. Und er hat bis zuletzt alles gegeben für Gott und seine Leute. Und deshalb, liebe Geschwister, ist dieses Beispiel eine so starke Ermutigung auch für uns als Gemeinde. Heute am Reformationstag 2019, Ecclesia Semper Reformanda. Gott kann auch unter schwierigsten Rahmenbedingungen, auch unter schwierigsten gesellschaftlichen und politischen und philosophischen Rahmenbedingungen, geistliches Leben schenken und wachsen lassen und blühen lassen. Und Gott schenkt seiner Gemeinde immer wieder neue Reformationen, natürlich in unterschiedlichen historischen Ausmaßen. Ecclesia Semper Reformanda. Und er hat versprochen, darin nicht müde zu werden, bis er wiederkommt. Der Jesus hat gesagt in Matthäus 16, Vers 18, ich baue meine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden können. Und darum will der Herr uns diese Wesensmerkmale schenken, auch als BEG Hannover, und sie uns erhalten. Missstände nicht resigniert hinnehmen, sondern handeln. Eindeutig sein im Einreißen und Aufbauen und die lange Strecke gehen. Wir haben manchmal Sorge, dass auf dieser langen Strecke unterwegs uns die Puste ausgehen könnte. Aber unser Herr hat versprochen, dass er uns immer wieder einen Nachschub an Mut und Kräften geben wird. Und dafür hat er uns auch einander zur Seite gestellt. Und in dieser Gemeinschaft leben wir gemeinsam von dem, was er uns schenkt. Und darum haben wir viel Grund, mit Paulus zu bekennen, und damit schließe ich jetzt, was er in 2. Korinther 4 unter schwierigen Umständen an eine Gemeinde schreibt und als persönliches Zeugnis festhält. 2. Korinther 4, Vers 7. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Wir irdene schwache Gefäße, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werde. Wir mögen schwache Boten sein, aber wir haben eine starke Botschaft und vor allem, wir haben einen allmächtigen Herrn. Herr Jesus Christus, dir als unserem allmächtigen Herrn wollen wir alle Ehre geben. Und wir danken dir dafür, dass du deine Gemeinde führst durch alle Zeiten hindurch. Wir danken dir, dass du die Reformation geschenkt hast im 16. Jahrhundert. Aber wir danken dir, dass es immer weitergegangen ist, dass du die Fackel deines Evangeliums niemals hast erlöschen lassen. Und so danken wir, dass sie uns erreicht hat, Herr. Und lass uns treu sein. Bewahre uns vor aller Gewohnheit. Bewahre uns vor Trägheit. Bewahre uns vor Resignation. Und bewahre uns vor Selbstgerechtigkeit. Herr, schenke uns ein weiches Herz, dass wir Tag für Tag nach deinem Willen fragen. Und danke, dass du auch uns gebrauchen willst, Herr. Wir wollen dir zur Verfügung stehen und uns ganz darauf verlassen, dass du stark bist und allmächtig und dass du auch mit uns zum Ziel kommst, Herr. Das macht uns sehr froh und getrost. Und dafür wollen wir dir alle Ehre geben. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.